Seit gut zwei Tagen sind Regierungschef und VertreterInnen jetzt in Sharm el-Sheikh bei der COP27. Und eigentlich kann das Pariser Abkommen, kann die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter nur noch mit einem schnellen, radikalen Wandel und systemischem Umdenken erreicht werden. Was würdest du sagen, spiegelt sich diese Dringlichkeit auch dort in Ägypten wieder, in den Reden und in dem, was du bisher so gesehen hast?
Nun gut, in den Reden hört man natürlich immer nette Worte. Das haben wir schon in Kopenhagen beim Klimagipfel 2009 gehört. Das haben wir dann in Paris beim umjubelten Gipfel dort gehört. Wurde auch versprochen, die Weltrettung kommt jetzt. Wir haben es im letzten Jahr in Glasgow gehört beim Klimagipfel. Also jetzt haben die Staaten verstanden, sie wollen etwas ändern. Aber wenn man sich dann anschaut, was die einzelnen Länder einbringen in die Klimakonferenzen, vor allen Dingen was die Reduktionsziele angeht, und darum geht es ja, um die Emissionsreduktionsziele, dann ist das viel zu wenig. Wir sind auf einem Kurs, der möglicherweise 3 Grad plus noch in diesem Jahrhundert bedeutet. Selbst wenn die Klimaziele der Staaten, die sie versprochen haben und jetzt auch wieder erneuert haben, erreicht werden, wenn sie nicht erreicht werden, möglicherweise noch mehr. Das heißt also, es muss massiv nachgelegt werden und wir haben nur noch ein sehr kleines Zeitfenster. Für 2 Grad wird es schon eng, aber da müssten die Industriestaaten bis 2035 auf Null kommen mit den Emissionen und die Entwicklungsländer und Schwellenländer dann bis 2050 auf Null. Auch das ist schon sehr ambitioniert. Auch dafür gibt es bisher noch keine Zeichen. In Ägypten werden weiter nur Reden gehalten, aber bei den Taten, da fehlt es eben.
Um genau diesen radikalen Wandel einzufordern, reisten wie auch schon zu den letzten Gipfeln, auch zur COP27, viele AktivistInnen an. Auch aus dem globalen Süden. Es gibt Vernetzung, Aktionen, Interviews. Viele KlimaaktivistInnen haben allerdings auch verkündet, wegen der Repression im Gastgeberland Ägypten nicht teilzunehmen. Vor der COP wurden wohl etwa 150 Menschen verhaftet. Der britisch-ägyptische Autor und Aktivist Alaa Abd El Fattah befindet sich gerade im Hungerstreik, verzichtet jetzt auch auf Wasser, um für seine Freilassung zu protestieren. Wie war das denn mit dem Thema Menschenrechte bei den vorherigen COPs?
Naja, also das, was in Ägypten stattfindet, ist natürlich in gewisser Weise außergewöhnlich, weil Ägypten ein sehr repressives Regime ist. Sie haben mehr Möglichkeiten, Proteste und Widerstand zu unterdrücken und das tun sie auch. Die Klimaproteste dürfen nur in sehr speziellen Gebieten überhaupt stattfinden. Die Überwachung ist sehr rigide und wir haben auch schon gesehen, dass es Festnahmen gegeben hat, nicht nur vor der COP, sondern auch jetzt schon. Bei Durchsuchungen an Checkpoints werden also den Aktivisten zum Teil die Smartphones weggenommen und man guckt sich an, was sie auf Social Media posten. Also die ägyptische Regierung kann natürlich viel härter vorgehen als, sagen wir mal, westliche Demokratien. Aber wir haben auch gesehen bei der Klimakonferenz in Kopenhagen, dass die dänische Regierung, insbesondere aber die dänische Polizei, sehr hart, sehr brutal gegen Klimaprotestierende vorgegangen sind. Wir haben in Paris gesehen, dass aufgrund der Terroranschläge, die kurz vor der COP 21 in Paris stattgefunden hat, die französische Regierung sehr restriktiv vorgegangen ist, alle Demonstrationen verboten hat. Und auch in Glasgow war es sehr restriktiv. Also die Polizei ist hart vorgegangen gegen Extinction Rebellion Aktivisten und so weiter. Also das heißt, es ist nicht nur so, dass jetzt also in Ägypten Repressionen stattfinden. Sie haben immer stattgefunden. Und das hat damit zu tun, dass die Verantwortlichen sehr genau wissen, dass alle COPs, alle Klimakonferenzen auch ein Ort sind zu mobilisieren, ein Ort sind, um Protest zu artikulieren und darauf hinzuweisen, dass vor allen Dingen die mächtigen Industriestaaten versagen, den Kurs Richtung Klimakollaps wirklich zu ändern. Und das ist sehr unangenehm. Und darum haben die gastgebenden Staaten auch immer Proteste unterdrückt. Also das ist etwas, was wir beobachten. Es ist sehr, sehr schädlich. Wir haben jetzt gesehen, dass sehr viele Aktivisten überhaupt nicht nach Ägypten gereist sind, aufgrund dieser Repressionen und der Menschenrechtsverletzungen dort. Das nimmt natürlich viel von der Mobilisierungskraft, die ansonsten gebildet werden könnte. Und eigentlich sollten Klimakonferenzen nicht in solchen Ländern stattfinden. Aber wichtig ist auch immer wieder, dass sich global Aktivisten aus verschiedenen Kontinenten, der globale Süden mit dem globalen Norden, an einem Ort zusammentrifft und Netzwerke gebildet werden. Das habe ich in Glasgow sehr gut beobachten können, wo also 100.000, 150.000 Menschen aus der ganzen Welt zusammengekommen sind und verschiedenste Organisationen dort sich abgestimmt haben, wie die Kampagnen aussehen sollen. Und das fällt natürlich weg in Ägypten.
Jetzt sind wir gerade schon beim Thema globaler Norden, globaler Süden. Stichwort Klimafinanzierung und Loss and Damage. Die Reparationszahlungen von Industrieländern, den Verursachern, an die vulnerablen Länder des globalen Südens sind wieder eine heiß diskutierte und viel geforderte Maßnahme. Wie hoch müssten diese Zahlungen denn sein und wie müssten sie aussehen, damit dadurch tatsächlich einerseits Resilienz und Anpassung gestärkt, aber andererseits auch Einfluss auf die Emissionsentwicklung genommen werden kann?
Naja, also das, was seit Kopenhagen, dort wurde es ja zum ersten Mal so festgelegt, angekündigt wurde von den Industriestaaten, ist eine Klimafinanzierung an die Entwicklungsländer in Höhe von 100 Milliarden Dollar jedes Jahr ab 2020. Das ist bisher nicht eingelöst worden. Glasgow hätte eigentlich sagen müssen als Botschaft, wir haben es erreicht, aber es wurden, glaube ich, nur gut 80 Milliarden erreicht. Jetzt hat man das auf 2023 verschoben. Auch dieses Jahr erreicht man nicht die 100 Milliarden Marke. Jetzt muss man wissen, dass in diesen 100 Milliarden, die registriert werden von der OECD, da stecken viele Kredite drin. Die müssen natürlich von den Entwicklungsländern zurückgezahlt werden. Also Deutschland gibt sehr, sehr viele Kredite. Das sieht dann immer nett aus. Aber letztlich müssen die Entwicklungsländer zurückzahlen. Da drin sind auch sogenannte private Mobilisierung. Das sind private Investments. Wenn Siemens irgendwas investiert, sagen wir mal in irgendeinem afrikanischen Land, ein Windpark oder irgendwas mitfinanziert, dann wird also dieses Investment auch auf diese Klimazahlung angerechnet, was natürlich keine Klimazahlung ist, sondern einfach ein Investment. Und Siemens will natürlich Geld damit machen. Das heißt, das müssen schon die Menschen dort auch wieder zurückzahlen. Und viele dieser Klimagelder werden in die Entwicklungshilfe gebucht. Das macht Deutschland auch sehr stark. Das heißt also, da werden Gelder, die eigentlich für Hungerbekämpfung, Armutsbekämpfung genutzt werden sollen, die werden dann umgechannelt in grüne Investments. Dann fehlt es natürlich an anderer Seite. Das heißt also, die Entwicklungshilfegelder werden quasi benutzt, um sich ein grünes Mäntelchen zu geben. Insgesamt ist die Summe viel zu gering. 100 Milliarden hört sich viel an pro Jahr, aber wir haben ja die neuesten Schätzungen gehen dahin, dass die Entwicklungsländer rund 2 Billionen Dollar ab 2030 brauchen, um sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen und die rasante Energiewende, die auch dort stattfinden muss in den nächsten Jahren, managen zu können. Das heißt also, wir sind weit entfernt von dem, was notwendig ist. Das Resultat wird sein, dass in China, Indien, in Afrika die Emissionen weiter steigen. Dort gibt es ja auch noch Energie, zusätzlichen Energiebedarf, Energiehunger, und der wird dann fossil gestillt, wenn denn nicht Solar, Wind und Wasserkraft als alternative Energien aufgebaut werden können. Aber dafür braucht es eben Gelder vom reichen Norden, und diese Gelder fehlen eben.
Ist es denn möglich, dass bei dieser COP, der COP27, endlich eine gerechte Lösung beschlossen wird?
Naja, gerechte Lösung, davon sind wir weit entfernt, und wir kämpfen dafür, viele kämpfen dafür, Journalisten kämpfen dafür, die Aktivisten und Bewegungen kämpfen dafür, Klimaschützer auf der ganzen Welt kämpfen dafür. Aber wie gesagt, Klimagerechtigkeit bedeutete, dass also die Industriestaaten, die ihr Klima soll, ihre Emissionen soll schon in der Vergangenheit aufgebraucht haben. Die haben kein Anrecht mehr auf Emissionen. Die haben schon so viel in die Atmosphäre gepumpt. Sie müssten eigentlich sofort aufhören oder hätten schon viel früher aufhören müssen. Das heißt, sie sind eigentlich im negativen Bereich. Das heißt, es gibt schon keine Klimagerechtigkeit mehr. Aber zumindest müssen sie jetzt vorangehen und müssten bis spätestens 2030, 2035 auf Null kommen. Kein einziger Staat, kein einziger Industriestaat hat das im Plan. Das wäre der eine Punkt der Gerechtigkeit, damit also die Entwicklungsländer noch ein bisschen mehr Zeit haben, um die Energiewende bis 2050 hinzubekommen. Dazu brauchen sie aber, und das ist der zweite Aspekt der Klimagerechtigkeit. Dafür brauchen sie die entsprechenden Mittel. Wie gesagt, 2 Billionen US-Dollar pro Jahr ab 2030. Das sind die beiden Aspekte. Davon sind wir sehr weit entfernt. Die COP wird wieder schöne Reden liefern, schöne Rhetorik liefern. Aber am Ende des Tages kommt es darauf an, ob die Emissionen wirklich radikal runtergehen und die Gelder wirklich fließen, nicht nur auf dem Papier, sondern tatsächlich fließen in die Entwicklungsländer.
Trotz Protesten und 26 Klimakonferenzen über knapp 3 Jahrzehnte, die globalen Treibhausgasemissionen steigen weiter. Die Klimakrise eskaliert vor unseren Augen, ist schon lange krasse Realität. Da kann man sich natürlich schnell fragen, haben diese COPs überhaupt einen Sinn? Was würdest du sagen, die UN-Klimakonferenzen als essentielles Instrument, um den Klimakollaps noch irgendwie zu verhindern oder doch eher Ablenkung und Greenwashing-Event der Industrieländer?
Sie sind beides zugleich. Das kann man auch argumentieren. Also wir sehen, wie du gesagt hast, 27. Klimakonferenz jetzt und die Emissionen steigen weiter. Offensichtlicher kann ein Versagen nicht sein. Gleichzeitig argumentiere ich, dass der Rahmen, der UN-Rahmen, der ja bei den Klimakonferenzen gesetzt worden ist, dass dort wichtige Elemente enthalten sind, also dass man sich an der Wissenschaft orientiert, dass es eine klimagerechte, klimafaire Lösung geben muss, dass die Entwicklungsländer Anspruch auf Klimafinanzierung haben. Alles das ist in diesem Rahmenwerk der UNFCCC, dem Rahmenwerk, in dem verhandelt wird, ist vorhanden. Die Frage ist, wie wird dieser Rahmen gefüllt? Und wir sehen, dass also dieser Rahmen nur so gut ist, wie die Kräfte, die ihn kontrollieren und mit Inhalt füllen. Und wir sehen, die Macht der Industriestaaten bei den Verhandlungen ist enorm. Und sie haben den Prozess immer wieder, auch auf schmutzige Art und Weise, blockiert. Sie haben also den Entwicklungsländern gedroht, dass sie keine Entwicklungshilfe mehr bekommen. Sie haben ihnen gesagt, wenn du dem zustimmst, dann bekommst du Geld oder dann können wir über andere Deals nachdenken. Das haben sie immer wieder genutzt und dadurch hat sich eine vernünftige Lösung niemals ergeben. Aber ich sage trotzdem, es wäre ein Fehler zu sagen, also der UN-Prozess ist an sich korrupt. Es sind die Staaten, vor allen Dingen die Industriestaaten, die USA und der EU-Block, die korrupt sind. Der zweite Punkt ist natürlich, dass es immer ein Greenwashing ist. Da hat Greta Thunberg vollkommen recht. Die Regierungschefs nutzen die Bühne, um sich als Klimaschützer zu positionieren und immer wieder zu sagen, also wir gehen jetzt einen Schritt voran. Sie blenden die Öffentlichkeit. Die eigentliche Frage ist aber doch, wie sich die Öffentlichkeit täuschen lässt, wie die Medien darauf reagieren. Das heißt, wir müssen vor allen Dingen auch, wenn wir die UN kritisieren und die UN-Klimagipfel kritisieren, dann sollten wir zuerst auch anschauen, wie die Medien versagen, diesen Täuschungen eben die Kraft zu nehmen, indem sie transparent machen. Das ist auch die Wichtigkeit der Klimabewegung, dass sie immer wieder darauf hinweisen, dass hier Greenwashing betrieben wird und damit das auch dann in die Medien reinbringen, die sich damit auseinandersetzen müssen.
Heißt also, der Schlüssel oder das notwendige Mittel, damit die COPs wirklich einen Unterschied machen können, wäre der Druck durch die Medien und die Zivilgesellschaften im globalen Norden?
Ich glaube, wir werden keine Kursänderung bekommen, wenn wir uns darauf verlassen, dass die Regierungen aus irgendeiner magischen Eingebung ihren Kurs ändern werden. Das tun sie nicht, weil die Lobbys, die ihnen diesen Kurs vorgeben, also die fossilen Lobbys vor allen Dingen und die daran anhängigen Industrielobbys, einen sehr sanften Übergang haben wollen. Sie sind nicht komplett dagegen, dass es eine Energiewende gibt. Aber sie wollen einen sehr langgestreckten Energiewende bekommen. Sie wissen, dass irgendwann das fossile Zeitalter zu Ende ist, aber sie wollen es am besten noch so lange hinzögern, dass sie möglichst viel Kohle, Gas und Öl aus dem Boden holen können und damit enorme Gewinne machen können. Diejenigen, die die Infrastrukturen haben und damit auch die Profite einsacken können, die wollen, dass dieses Geschäftsmodell noch sehr lange trägt. Und dem folgen die Regierungen, weil sie sehr viel Lobbykraft haben. Die Frage ist, was tun die, die nicht zu dieser Lobby gehört? Und dazu zählen nicht nur die Medien. Die Medien haben eine sehr wichtige, zentrale Rolle hier zu spielen. Dazu gehören auch nicht nur die Umweltverbände, sondern es gehören alle dazu in einer Gesellschaft, die eben Teil dieser Demokratie sind. Sie müssen ihre Stimme erheben und müssen einsehen, dass also ohne ihr Engagement sich keine Veränderungen ergeben kann. An der Seitenlinie zu verbleiben im Angesicht dieser Menschheitskrise ist meines Erachtens keine moralische Option mehr. Und darum ist es wichtig, Leute mit einzubeziehen in die Bewegung, auch normale Bürger einzubeziehen, Arbeiterinnen und Arbeiter mit einzubeziehen, weil 80-90% der Bevölkerung wollen die Energiewende. Letztlich wollen sie weg von den Fossilen, weil sie wissen, dass das nur eine stabile Zukunft auch für ihre Kinder und Enkelkinder bedeutet.